Ja, ihr Lieben, auch von meiner Seite noch ein gutes, neues und gesegnetes neues Jahr. Man merkt, dass wir so richtig in der Urlaubssenke noch verschwunden sind, aber schön, dass ihr da seid. Ich fange heute mal mit einem etwas verfänglichen Stichwort an, das heißt nackt. Nackt. Und damit meine ich 1. Mose 2, 25, wo es heißt: Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, also Adam und seine Frau, und schämten sich nicht. Das ist der letzte Satz vor dem Predigtext, der letzte Satz des zweiten Kapitels im 1. Mosebuch, ganz am Anfang der Bibel, wo es um Geschichten mit hohem Symbolgehalt geht und um ganz verdichtete Weisheiten von Menschlichkeit, des Verhältnisses von Mensch und Gott und Glaube, was in vielen Geschichten da einen ganz wunderbaren Ausdruck findet. Und nackt finde ich deswegen einen guten Start für ein gutes Stichwort für unsere neue Predigtreihe Auf Gott ist Verlass, Bünde der Bibel. Wieso? Weil dieses Bild das stärkste Symbol ist für Schutzlosigkeit. Das stärkste Symbol für Schutzlosigkeit, und zwar äußere und innere Schutzlosigkeit. Vielleicht kennt ihr dieses Bild von diesem armen Mädchen, das im Vietnamkrieg nackt läuft. Das bekannteste Bild überhaupt, glaube ich, aus der Presse aus dem letzten Jahrhundert. Das drückt so wahnsinnig stark die Schutzlosigkeit aus und die Versehrtheit und was alles, wie schwach Menschen doch auch sein können und sind, wenn sie angegriffen werden und auch alle schrecklichen Dinge, die da passieren. Aber das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Das Bild von Adam und Eva, wo es heißt, und sie waren nackt, bringt im Gegenzug auf der zweiten Hälfte dieses Satzes ein ganz wunderbares Gegengewicht, denn es heißt, und sie schämten sich nicht. Es war voll okay. Das war vollkommen in Ordnung. Adam und Eva waren nämlich nicht eingebunden in so eine Schamkultur, wo Schande und Scham betont werden, wo Scham auch ein Druckmittel sein kann, so wie schäm dich für das, was du getan hast, oder was für eine Schande, hast du kein Schamgefühl, oder unverschämt oder beschämend, mit allen möglichen Worten drücken wir das aus. Lebt man in einer Schamkultur, dann gilt das Gegenteil von Scham als ausgesprochen wohltuend, ja als heilend und auch als ein Fokus des Evangeliums von Jesus Christus an etlichen Stellen, nämlich Annahme, bedingungslos. Darin gründet sich Vertrauen, Sicherheit. Das steht für Wahrhaftigkeit, für Offenheit. Nichts muss ängstlich verborgen oder versteckt werden vor irgendjemand anderem, weil keine Angst besteht, dass das negativ ausgenutzt werden könnte. Adam und Eva durften sein, wie sie waren, und dafür steht diese Nacktheit. Einfach so, wie sie waren, so wie Gott sie gewollt hat. Und es war vollkommen prima und vollkommen in Ordnung. Ich komme zu zweitens. Das Ende der Nacktheit. Auf diesen paradiesischen Zustand legt sich jetzt auf einmal im nächsten Kapitel ein Schatten. Da gibt's einen Bruch. Die Geschichte vom Sündenfall wird erzählt, von Adam und Eva und der Schlange. Und dass am Ende dieser Geschichte zwei Menschen was zu verbergen haben, und zwar sich selbst. Genau dem will Gott entgegentreten. Gott will, dass wir in seiner Freiheit leben. Gott sagt, das passt nicht zusammen, sich verbergen zu müssen und Freiheit. Der Paulus nimmt das auf in 2. Korintherbrief, wo er sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da kommt diese Linie nochmal so durch, dass man sich nicht verbergen muss, nicht verstecken muss. Wo der Geist Gottes ist, da ist innere Freiheit und auch äußere Freiheit zu finden. Die Adam- und Eva-Geschichte illustriert jetzt, warum Gott sich entschlossen hat, verschiedene Bünde zu schließen, nämlich um diese Freiheit wieder zu erreichen, beginnend bei einzelnen, bei einem Bund mit ganz einzelnen Personen bis über den Bund mit dem Volk Israel hin zum Bund von Jesus Christus als Gottes Sohn mit allen Menschen. Gehen wir mal dem nach. Warum will Gott diese Bünde also schließen? Oder warum hat er das gemacht? Warum ist diese rote Linie im Evangelium zu finden? So komme ich drittens zu Sünde. Ich habe zwei Kapitel als Predigtext und leider bin ich ja selber mit Schuld dran, dass ich ganze zwei Kapitel habe und es viel zu viel sind. So wahnsinnig tolle Geschichten. Das ist die Geschichte von Adam und Eva, von Kain und Abel, und die Geschichten sind jeweils schon, da kann man schon ein, zwei Stunden drüber reden, weil die so wahnsinnig viele unglaublich gute menschliche Weisheiten und Erkenntnisse haben. Deswegen gibt's hier nur so einen Schnellabriss hier für euch. Ich fange mal an bei 1. Mose 3. Da geht's um Adam und Eva. Und heißt's: Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Ja, schon köstlich. Eigentlich dieser Start ist echt schon der Knaller, finde ich. Diese Hinterlistigkeit. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? Wobei die Schlange genau wusste, es geht nur um einen Baum. Fangt ihr manchmal auch so ein Gespräch an? Fängt man so ganz, ganz, ganz weit an und man weiß doch genau, wo man hin will. Aber das fängt man erst gar nicht so an, sondern man macht mal so einen großen Bogen. Schlau. Das macht die Schlange schlau. Lassen wir uns also erstmal ein Augenmerk auf diese Schlange richten. Die war einfach da. Die steht für den Versucher. Die ist nicht irgendwo irgendwie dann so angekommen, sondern die ist da. Die Schlange ist da, steht für den Versucher, steht für den Teufel, den Widersacher, für den, der immer irgendwas hat gegen Gott, gegen das, was von Gott kommt, gegen das, was Gott mit den Menschen machen möchte, mit der Welt machen möchte. Da gibt's immer was dagegen einzuwenden, sich zu widersetzen, Misstrauen zu sehen, zu verführen. Die Schlange ist das Symbol für den Durcheinanderbringer. Diabolos heißt der Durcheinanderbringer. Und das ist eines dieser Systeme, die gegen Gott handelt. Die Schlange, die immer irgendwas hat, was nicht gut ist und was nicht passt und was schlecht ist, nach ihren Worten, aber eigentlich richtig gut. Und da wird gleich auch gesagt, was man von dieser Schlange zu halten hat, nämlich, sie war sehr schlau und deswegen gefährlich. Auf der anderen Seite wird aber hier auch schon gesagt, dass dieser Widersacher niemals so mächtig ist wie Gott, denn er ist nur ein Geschöpf. Er ist nur ein Geschöpf und der spielt sich viel mächtiger auf, immer als er eigentlich ist. Schlau natürlich, aber er spielt sich nur so mächtig auf, wenn man ihm den Raum lässt. Karl Barth, aus dem letzten Jahrhundert, großer Theologe, er sagte so sinngemäß mal, dass er eigentlich gar keine Lust hat, über das Böse zu reden, weil je mehr man darüber redet, umso mehr Macht gibt man ihm. Das braucht man überhaupt nicht, weil es hat die Macht nicht, nur wenn wir ihm diese Macht zugestehen. Finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Durch diese Schlange wird jetzt Sünde sichtbar, nämlich in einem von Teilen, was Sünde überhaupt bedeutet. Sie symbolisiert einen Teil der Sünde, nämlich den Bereich Verführung. Wir erkennen hier, die Sünde ist nicht einfach nur irgendwie passiv, die liegt nicht nur irgendwo in der Ecke rum, sondern die hat eine eigene Dynamik. Die hat eine Eigenschaft einer Person. Und wir erfahren das auch heute noch. Das passiert uns auch immer wieder. Und ich sehe Zweifel. Hat Gott wirklich gesagt? War das wirklich so? Na, die braucht das gar nicht zu beantworten. Der Zweifel reicht schon. Das ist die zweite Grundform der Sünde. Misstrauen. Misstrauen gegenüber dem, was von Gott kommt. Und überhaupt gegenüber Gott. Und ich frage mich manchmal, ob wir gerade vielleicht auch als CT in dieser Phase des Misstrauens stehen. Was war schon? Wie soll das jetzt kommen? Wie soll das weitergehen? Großes Fass, was ich hier nicht aufmache. Weiter geht's mit: Die Frau entgegnete der Schlange, Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baums, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Also so, die Schlange macht das Tor auf und fragt so und will natürlich eine Erklärung und die Frau, die ist einfach ganz zuversichtlich und ganz positiv und die gibt ihm einfach die Antwort. Das weiß der schon alles, aber so sind sie jetzt schon mal ins Gespräch gekommen, die zwei. Interessant, Adam und Eva durften eigentlich alles. Ihnen gehörte alles, sie durften alles essen, nur das eine einzige, das durften sie nicht. Eine Sache, sonst war alles okay. Aber selbst da merken wir schon, auch von der Seite Gottes her, Gott gibt Regeln, Gott gibt Gebote und die sind sinnvoll. Dadurch gibt er uns einen sicheren Raum zum Leben. Er steckt das sozusagen ab und sagt, wenn ihr das macht, dann seid ihr im sicheren Rahmen und im sicheren Raum, in dem ihr leben könnt. Und da müssen wir nicht drin bleiben. Gott gibt uns immer die Freiheit. Wir können da auch rausgehen aus diesem sicheren Raum. Wir müssen seine Gebote nicht befolgen, so wie bei Adam und Eva. Da hat er nicht einen Zaun drum gemacht sozusagen oder den Baum so wachsen lassen, dass er so hoch ist, dass sie nicht an die Früchte kommen, sondern macht das nicht. Aber sie konnten es machen. Es stand immer in ihren Möglichkeiten. Und bevor jetzt dieser Versucher kam und die Zweifel kamen, war das denen vollkommen wurscht. Also die wurden irgendwie erstmal da drauf gelockt. So. Also wenn du was siehst und da heiß gemacht wirst, dann wird's schwierig. Das ist hier bis dahin passiert. Wenn dann aber eben dieses Gebot übertreten wird, dann muss der Mensch, der es übertritt, mit den Folgen leben. Und die Folgen sind entweder für den Menschen selber wichtig und gewichtig, oder wenn er Verantwortung für andere hat, sind die Folgen für andere wichtig und vielleicht gar nicht für ihn und mit großer Auswirkung. Die Schlange, die zerstreut jetzt schon gleich Evas Bedenken, weil eine Drohung war ja schon dabei. Wenn wir davon essen, werden wir sterben. Das war ja schon wieder so ein Schutz. Nein, mach das nicht, das ist gut. Und die Schlange, die zerstreut es so und sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Hier kommt jetzt die dritte Form der Sünde mit hinein, nämlich das Thema Maßlosigkeit. Das wäre doch schon toll, wenn man wie Gott wäre. Ey, wenn du alles machen kannst, wenn du jedem sagen kannst, weil wie es läuft und er macht das dann, er muss es machen, wenn du alles hast, was du willst, wenn du ganz mächtig bist oder alle gesund machen kannst oder alle krank machen kannst oder alles so machen kannst, wie du willst, wenn du hingehen kannst, wo du willst, also ein bisschen wie Gott sein. Ja, das hat schon was. Maßlosigkeit. Aber Maßlosigkeit beinhaltet gleichzeitig nicht nur nach oben rauszuschießen, sondern auch nach unten rauszuschießen. Wenn du das Maß nicht hältst und sagst, oh, ich habe zwar die Begabung und ich kann das eigentlich, aber das mache ich nicht, das ist zu anstrengend oder ich will nicht, ich setze mich lieber hin und lese mein Buch oder so. Also Verantwortlichkeit, Verantwortung spielt da auch eine Rolle mit. Was in dem Bereich Maßlosigkeit, dass man da das richtige Maß eben findet. Nicht nur zu viel, auch zu wenig geht. Und die Schlange betrügt Eva mit einer Halbwahrheit, weil eigentlich hat sie ja recht. Also Eva und Adam sind nicht gestorben, als sie den Apfel gegessen haben. Sie sagt, ihr werdet nicht sterben. Ist das einerseits richtig, aber andererseits falsch. Denn dadurch, dass sie was essen, stirbt was ganz Wichtiges in ihrem Leben ab und verschwindet und ist nicht mehr heil und ist nicht mehr gut. Das ist kaputt gegangen dadurch. So fährt der Text fort. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Hier zeigt sich die vierte Grundform von Sünde. Adam und Eva laden Schuld auf sich, indem sie falsch handeln. Also falsch handeln ist offensichtlich nur eine von verschiedenen Sünden. Bei uns ist oft ja, also im allgemeinen Sprachgebrauch ist ja inzwischen falsch handeln das Einzige, was Sünde bedeutet. Ach, ich habe gestern gesündigt. Ich habe wieder 2 Stück Sahnetorte gegessen und hätte doch eigentlich nur 1 essen sollen. Also so banalisiert wird das, dass Sünde oft nur mit irgendwas Falsches machen verbunden wird. Das ist ein Teil, natürlich ein wichtiger, aber es ist nur ein Teil von dem, was Sünde daraus wird, was Sünde ist. Die Konsequenzen, die bleiben dann eben, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und die Konsequenzen sind jetzt für die beiden folgende. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott, den Herrn im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckte sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach, wo bist du? Und Adam antwortete, ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Da sieht man jetzt eben, da ist was gestorben. Die Unbekümmertheit ist verloren gegangen und die Freiheit. Und letztlich verlieren Adam und Eva damit das gesamte Paradies. Und das bedeutet, dass sie nicht mehr da sind, wo Gott sie haben möchte. Dass sie nicht mehr dahin gehen, wo Gott für sie, ja, was Gott für sie gedacht hat. Und das heißt, sie verfehlen ihr Ziel. Das ist der fünfte Begriff, ein neutestamentlicher Begriff für Sünde, Zielverfehlung. Im Neuen Testament heißt das Wort Hamartia. Und das ist, was ein Bogenschütze macht, wenn er den Pfeil surren lässt und er geht nicht ins Ziel, sondern er trifft daneben. Er geht nicht auf die Zielscheibe, sondern er geht irgendwo daneben ins Gras. Das ist Hamartia, das ist Zielverfehlung, das ist ein Begriff für Sünde, wenn unser Leben das Ziel, das Gott ihm wünscht und gesetzt hat und was gut wäre, nicht erreicht. Also das sind diese 5 Grundformen von Sünde. Ganz kurz, Verführung, Misstrauen, Maßlosigkeit, Schuld, Zielverfehlung. Wobei jeweils unterschiedliche Dinge da im Zentrum stehen. Bei Verführung steht der Machtcharakter der Sünde im Vordergrund. Bei Misstrauen geht es um die Gottesbeziehung. Bei Maßlosigkeit geht es um unsere Person. Bei Schuld geht es um Handeln. Und bei Zielverfehlung geht es um unsere Bestimmung. All das bildet sich hier in dieser Geschichte ab, dieser Geschichte von Adam und Eva und der Schlange. Ihr kennt den alten Begriff für Sünde, der bei uns manchmal an manchen Stellen noch den altdeutschen Begriff, der manchmal noch auftaucht, nämlich Sund. Also so, wenn man von Dänemark nach Norwegen, glaube ich, rüber fährt, fährt man über den Öresund. Und das Sund ist ein ganz tiefer Graben, da gefüllt mit Wasser. Und die Sünde, der Sund, ist der tiefe Abstand zwischen Gott und mir. Und Gott hat das jetzt hier gemerkt, das hat sich jetzt hier aufgetan durch das Handeln von Adam und Eva, durch die Sünde. Und Gott befragt jetzt die beiden. Die Schlange lässt er links liegen, von der Schlange will er überhaupt nichts wissen, die befragt er überhaupt nicht, die ist ihm vollkommen wurscht in dem Moment. Und Gott verflucht dann die Sünde, aber nicht die Menschen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes, auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Gott verflucht das, was den Sund zwischen ihm und uns entstehen lässt. So als kleine Randbemerkung, ganz interessant. Also hatte die Schlange vorher Füße, wenn sie jetzt auf den Boden kriechen muss. Nach der Mitteilung der Konsequenzen, das heißt dann aber, dass Gott sich doch um seine Leute kümmert, um Adam und Eva. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit. Das heißt, trotz des Ungehorsams kümmert sich Gott um seine Leute. Sie müssen die Konsequenzen dessen tragen, was sie getan haben. Aber Gott kümmert sich trotzdem um sie. Seine Gnade hört niemals auf. Und so komme ich zum vierten Punkt, der heißt Bund. Diese Geschichte ist der Hintergrund dafür, dass Gott ein Bündnis mit den Menschen schließt. Berit heißt das auf Hebräisch, der Bund. Und ein Bund ist etwas, ein Bund zwischen Gott und Menschen, das das Verhältnis des Shalom, das den Heilszustand garantieren soll. Ein solcher Bund ist also zunächst mal eine Verpflichtung und eine Zusage von Gott. Er sagt, ich will da wieder was kitten. Ich will es wieder hinkriegen mit euch. Und der enthält aber eben auch eine Verpflichtung für den Menschen, der das Gegenüber von Gott ist. Und dieser Bund zeigt auch an, was ganz typisch ist für den Bund, dass zwei vollkommen unterschiedliche und unterschiedlich mächtige Charaktere sich einander verbinden, miteinander verbinden. Also das ist auch schon so aufgenommen worden, dieser Begriff, das gab es im Umfeld von Israel, gab es auch Bünde und das war immer, dass irgendein König dann irgendein Vasall eingesetzt hat oder irgendwie so. Also der Chief hat gesagt, und dir überlasse ich jetzt dieses oder jenes. Und so ähnlich ist das auch zu denken, der König der Welt sagt, und ich schließe einen Bund mit euch und der ist verlässlich und da geht es um Heil und es geht um diesen Shalom, um diesen Heilszustand. Und Gott setzt da in ganz logischer Systematik dann einen Bund nach dem anderen ein. Er gibt, er befiehlt, er gewährt, sodass der Bund auch als Erwählung bezeichnet werden kann. Aber es ist klar, Gott ist der, der die Fäden in der Hand hat und wir können daran partizipieren. Es können einzelne Menschen jetzt zwar oder ganze Generationen aus dem Bund rausfallen, aber der Bund selbst bleibt bestehen. So ist beispielsweise für mich immer wieder schön, wahrscheinlich für euch auch, immer so ein Regenbogen sieht, der in den Wolken steht. Das ist irgendwie so das Symbol des Bundes Gottes mit den Menschen. Das tut mir immer gut, wenn ich den sehe, da denke ich dran und ja, manchmal ist man halt vielleicht weiter oder näher dran, aber das ist für mich so ein Symbol dafür. Gott hat den Bund geschlossen mit uns und das gilt, das ist fest. Adam und Eva sind aus dem Heilszustand mit Gott, dem Shalom, rausgefallen. Deshalb haben wir dieses Entgegenkommen von Gott auch so unglaublich nötig. Aber er will es eben wieder herstellen, weil wir es nicht herstellen können. Und so zieht sich der Rettungsplan für die Menschen so wie ein roter Faden durch die Bibel. Der neue Bund mit Jesus ist der letztgültige. Das ist die Vollendung des Planes. Aber eins nach dem anderen gehen die Schritte nach dieser Katastrophe, sozusagen nach diesem Graben, der entstanden ist zwischen Gott und Menschen, nach diesem, ja, dem Verlorengehen des Aufgehobenseins und der Sicherheit und des Bewusstseins, dass alles gut ist in Gottes Nähe. So schließt Gott dann zunächst, also er schließt nicht gleich Bünde, aber er verpflichtet sich immer wieder den Menschen. Also in der Urgeschichte, 1. Mose 1 bis 9, finden wir lauter Geschichten, wo man sieht, wie Gott seine Gnade durchträgt. Das nächste, das vierte Kapitel, das erwähne ich jetzt hier sozusagen nur ganz am Rande, ist das die Geschichte von Kain und Abel. Und der Kain, er schlägt seinen Bruder Abel und tut damit was ganz Schlimmes. Er stellt sich auch über die Ordnung Gottes. Er fällt raus aus der Ordnung Gottes und Gott sagt, die Strafe dafür ist die Ruhelosigkeit, die du haben wirst. Du wirst nicht zur Ruhe kommen, du wirst umherwandern. Also es gibt ganz viele tolle Gedanken in dieser Geschichte, aber das ist eine. Und Gott sagt, aber dass dich keiner umbringt, mache ich dir ein Kainsmal, mache ich dir das Zeichen an die Stirn, dass jeder, der dich trifft, in Ruhe lässt und dich nicht einfach erschlägt, weil du so schutzlos durch die Gegend läufst. Ein Symbol dafür, dass trotz dessen, dass da ganz Schlimmes passiert ist und eine noch weitere Distanzierung geschehen ist von Gott, als es bei Adam und Eva war, nächster Schritt, noch weitere Distanzierung, die beiden haben, da hat einer den anderen umgebracht und Gott sagt, und trotzdem bewahre ich dich und deswegen mache ich dir das Zeichen an die Stirn, dass du geschützt bist. Kennt ihr wahrscheinlich auch heute noch diesen Begriff, dass man sagt, der hat auch so ein Kainsmal. Sagt, das ist so eine Symbolik dafür, so ein Begriff, dem ist irgendwas Schlimmes passiert. Also so hat sich das in unseren Sprachgebrauch übertragen. Aber der Gedanke ist, hier ist Schutz trotz allem. Und die Geschichte geht ja dann weiter. Da kommt dann Noah und wie Gott dann sagt, also wenn alles so schlimm ist, dann will ich mal eigentlich nochmal einen Reset-Knopf drücken, von vorne anfangen. Aber nein, nicht alle, sondern ich werde Menschen bewahren. Es wollen die Menschen nicht mehr, also sie sollen dann nicht alle sterben. Das ist dann der erste Bund, den Gott schließt. Gott schließt diesen Bund mit Noah und dabei ging es eben drum, dass nicht die Menschheit als Ganzes verworfen wird, erstmal so ganz allgemein, und dieser Bund hat keine Bedingungen. Gott sagt, ich mache das jetzt so. Nicht, wenn du so und so und so bist, dann mache ich, sondern Gott sagt, das ist mein Bund mit euch Menschen, mit dir. Ich werde die Menschheit nicht mehr vernichten, sondern es wird weitergehen. In dieser Geschichte der Urgeschichte, also 1. Mose 1 bis 9 oder bis 11, genau, 1 bis 11 ist es, kommt dann noch danach, nach der Noah-Geschichte, kommt noch die Geschichte vom Turmbau zu Babel, wo die Menschen sich noch weiter von Gott entfernen. Nochmal einen Schritt. Jetzt wollen sie sein wie Gott. Und deswegen bauen sie diesen Turm. Sagen, dass wir sind wie Gott. Und das lässt Gott dann auch nicht zu. Und auch in diesem ganzen Durcheinander und in der Strafe, wo es heißt, dass dann alle Menschen auf einmal unterschiedliche Sprachen haben, weil er so eine Sprachverwirrung schafft, schafft er die eben auch wiederum zum Schutz der Menschen. Also Gott, das zieht sich immer durch, Gott schützt die Menschen in jeder Katastrophe, die Menschen sich selber einbrocken, schützt er sie doch immer wieder. Und diese Urgeschichte zieht sich dann eben mit diesem ersten Bund bei Noah in der Weise weiter, dass die Bünde von Gott mit einzelnen Menschen oder dem Volk nachher immer mehr konkretisiert werden. Also der zweite Bund ist der Bund Gottes mit Abraham, wo er sagt, jetzt geht's nicht nur um dich, sondern es geht's um ein ganzes Volk. Nicht nur die Einzelperson, ein ganzes Volk soll zu mir gehören. Hier weitet sich die ganze Sache auf. Und das ist wieder ein bedingungsloser Bund. Gott sagt, ich mach das. Gott sagt nicht, wenn du jetzt ganz lieb bist, dann kriegt deine Frau irgendwann ein Kind, sondern Gott sagt, so, und das kommt, nächstes Jahr ist es soweit. Und dann geht's weiter in der Geschichte. Und der dritte Bund, den Gott dann schließt, ist der Bund mit Mose. Da ist die Kernaussage, dass Gott sagt, ich will, dass mein Volk geheiligt ist, dass die Menschen heil, da steckt ja das Wort Heil, Heilung, gesund werden, steckt da drin. Und Gott sagt, und da müsst ihr jetzt aber auch was machen. Und dann gibt er ziemlich viele Gebote und sagt, tak, 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 das muss alles passieren. Paulus sagt später, die Gebote sind deswegen entstanden, unter anderem, dass man mal sieht, dass wir noch viel hilfloser sind, als wir eigentlich dachten, denn wir können die Gebote gar nicht einhalten. Da muss was noch Besseres kommen. Aber dazu gleich. Also der Bund mit Mose, wo dann die Gesetzgebung am Sinai war, ein Bund mit Bedingungen, der eben viele Gebote brachte. Und dann später schloss Gott einen Bund mit David. Wieder ein bedingungsloser Bund, wo er sagt, da brauchst du gar nichts machen. Dich habe ich erwählt und einer deiner Nachkommen, der wird den endgültigen Bund aufrichten. Den endgültigen Bund, das endgültige Band zwischen Gott und den Menschen. Da hat er diese Linie schon mal angelegt in dieser Familie. Und dieser endgültige Bund ist dann eben, dass Gott selbst zur Erde kommt in Jesus Und wir das unter anderem immer, wenn wir Abendmahl auch feiern, wenn Jesus sagt, wenn wir seine Worte wiederholen, den Kelch gibt und sagt, das ist mein Blut des neuen Bundes. Hier ist der neue Bund und der ist jetzt wirklich so, dass wir nicht daran scheitern müssen. Es ist ein Bund, den Gott gibt in der Weise, dass er sagt, das Einzige, was ihr braucht, ist, dass ihr daran glaubt. Das Einzige, was ihr braucht, ist, dass ihr daran glaubt, dass Jesus all das übernommen hat, auf sich genommen hat, was euch eigentlich von Gott trennt, dass er das stellvertretende Opfer gegeben hat. Diese Bünde, diese fünf Bünde, werdet ihr in den nächsten Wochen hier nochmal genauer ausgelegt bekommen. Meine Aufgabe war sozusagen, mal den großen Bogen zu ziehen über diese fünf Bünde. Ich möchte das abschließen mit dem Wort, was wir in Johannes 3, Vers 16 dann bekommen haben, wo es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also das ist Gottes Motiv. Das ist Gottes Motiv für die Bünde. Das ist Gottes Motiv, dass er Heil und Heilung geben möchte, uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also der beste Begriff dafür, wie wir das ausdrücken können, dass er sich selber gegeben hat, dass er sich selbst geopfert hat. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dass wir bis in Ewigkeit die Heilung und die heilige Gemeinschaft mit Gott leben dürfen und können. Johannes 3, Vers 16 kennt ihr wahrscheinlich fast alle sowieso auswendig, aber ein toller Vers, den man sich immer wieder mal sozusagen durch die Gedanken gehen lassen, auf der Zunge zergehen lassen muss. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.